Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling. Ja, letzte Woche habe ich über Besuch gesprochen auf oberster Ebene in China. Und diese Woche fange ich mal auf unterer Ebene an, denn auch ich hatte Besuch, beziehungsweise China hat ganz viele Besucher aktuell. Es ist so, dass ja zum einen natürlich die Visumsfreiheit viele Leute lockt und natürlich auch zum anderen große Messen, die Automesse in Shanghai, hier aktuell die Canton Fair, das ist die größte Handelsmesse in China, die hier stattfindet, wirklich nicht weit von meiner Behausung entfernt. Und ich kann auch schon mal ankündigen, ich habe mir theoretisch Zugang besorgt. Also die läuft schon in drei Phasen und ich habe für die letzte Phase sozusagen ja, die Möglichkeit, dahin zu gehen. Ich will es auch probieren. Ich bin allerdings kein großer Freund von, da bin ich noch kein Asiate von Schlange stehen. Und ich habe gehört, es ist wohl manchmal ein bisschen mühselig, da reinzukommen. Beziehungsweise, es soll dann nach und vorher wohl auch sehr, sehr viel los sein. Wobei, das könnte ich möglicherweise umgehen, da ich eben so nah dran wohne und eigentlich dort sogar mit dem Fahrrad hin kann. Dazu habe ich auch schon mal was gesagt, dass ich mich auch gerne damit fortbewege. Also das will ich nächste Woche in Angriff nehmen, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und dachte, wenn ich schon mal hier bin, ich meine, ich bin logischerweise kein Käufer. Ich meine, die meisten Leute, die hingehen, sind ja wirklich dort geschäftlich unterwegs. Ich habe jetzt dort nicht vor, in größerem Stil irgendwas einzukaufen und das dann in mein Heimatland oder wo auch immer hin zu exportieren. Aber ja, wenn man mal hier ist, dann ist es vielleicht ganz interessant. Und wenn das interessant genug ist für den Podcast, dann mache ich da auch nochmal eine Episode oder werde es zumindest erwähnen. Aber ich hatte Besuch von jemandem aus Deutschland, der mich kontaktiert hat, der momentan eine China-Rundreise gemacht hat, diese 15 Tage Visumsfreiheit ausgenutzt hat. Und um es mal kurz zu machen, ihm hat es so gut gefallen, dass er jetzt bald wiederkommt. Er ist in Asien unterwegs und wird nach einem Aufenthalt in Hongkong, Japan wieder zurück nach China kommen. Theoretisch geht das ja. Also du kriegst dann eigentlich wieder deine 15 Tage. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, weil viele sich so ein bisschen fragen, ja, kann ich eigentlich einfach so nach China? Also ja, vom Visum, aber wie ist das, Erik? Ja, ich glaube, viele haben momentan das Gefühl, also noch unheimlicher ist nur Nordkorea. Und das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da haben sich viele auch mal aufgemacht, manche mit Touren, manche selbst und China erkundet. Und dann die letzten Jahre, weil dieses Image so gelitten hat, haben viele ja China quasi abgeschrieben und glauben, hier sozusagen durch das Land zu ziehen, ist einfach nur mit irgendwelchen unheimlichen Begegnungen verbunden oder mit irgendwelchen Problemen. Und ich kann euch wirklich nur sagen, dass das aus meiner Sicht eh nicht der Fall ist, aber auch jetzt, was er geschildert hat, der junge Mann, der unterwegs war, ich habe ihn da mitgenommen und ein paar Sachen gezeigt, die du jetzt als Tourist so normal nicht siehst. Und ich glaube, er hat genau das so ein bisschen wahrgenommen. Er hat gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich faszinierend, weil du so viele Sachen hier, so viele Eindrücke in kürzester Zeit mitbekommst, so viele Impressionen. Und die Fortschrittlichkeit, gerade bei der Infrastruktur, auch bei der Nutzung von Apps und so weiter, das hat ihn natürlich stark beeindruckt. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ja klar, an der anderen Stelle ist es ein bisschen schwieriger, aber also aufgrund des Chinesischen vor allem, aber letztendlich als Tourist ist es okay. Ja, du hast zwei, drei Apps, die du brauchst, die funktionieren auch im Englischen ganz gut und dann hast du hier keine großen Probleme. Ja, und ich hatte noch witzigerweise einer meiner besten Schulfreunde, der ist aktuell auch in China. Der hat mich die Tage angeschrieben, der hat in Shenzhen festgesteckt und zwar ist hier das Wetter ziemlich schlecht gewesen. Wir hatten ja auch sehr, sehr viel Regen in Guangzhou, auch leider ein paar Todesopfer, aber in Shenzhen gab es einen richtigen Sturm, das ist ja nicht weit von hier, ja, das ist eine Stunde mit dem Zug, also mit einem chinesischen Zug und da war sein Flieger dann nach Peking, Tianjin, Grüße gehen uns raus, Marco, ist dann ausgefallen, leider haben wir uns nicht getroffen, wir hatten zu wenig Zeit. Auf jeden Fall hat er dann einfach nur so gesagt, wow, ist ja eine ganz andere Welt nochmal. Also ich glaube, viele haben trotzdem dann auch wieder eine andere Vorstellung, wie China ist. Und ja, es ist eine ganz andere Welt. Es sind einfach andere Blöcke, weil viele gehen in andere asiatische Länder und sagen dann, okay, Kultur ist ein bisschen anders. Aber China ist nochmal ein ganz anderes Universum. Ja? Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der dafür sowas ein bisschen offen ist, nehmt diese Chance wahr aktuell. Ja, es wird es vielleicht nie wieder so geben. Man weiß es nicht. Also ich hoffe ja, dass es langfristig ist, dass es diese 14 Tage gibt, weil für mich könnte das in der Zukunft auch mal interessant sein. Aber ja, das Problem ist natürlich, gerade Deutschland ist halt extrem China-feindlich, gerade was Visumsvergabe angeht. Chinesen haben es bei uns unfassbar schwer, überhaupt ein Visum zu bekommen, auch für Tourismus, für alles eigentlich. Man muss sich fragen, warum, weil die Chinesen ja jetzt nicht unbedingt die sind, die nach Deutschland kommen, und dort dann sozusagen Sozialleistungen abgreifen, sondern dort Geld lassen oder Geschäftsinteressen, damit indirekt im Prinzip unseren Wohlstand voranbringen. Aber ja, es ist einfach so. Und auch wenn man sich mal die Statistik anschaut, ist Deutschland eines der China-feindlichsten Länder in Europa. Wenn man mal guckt vom letzten Jahr, dann wer sozusagen eine negative und positive Einstellung zu China hat, hier von Statista, dann ist Deutschland an zweitletzter Stelle. Also nur 18% sind China positiv gegenüber eingestellt. Nur Schweden mit 12% ist noch weiter hinten dran. Vorher sind dann so Länder wie Griechenland, Italien, so um die 40%. Also auch jetzt keine China-Fans, aber immerhin ein bisschen ausgewogener. Interessant ist aber, dass aus meiner Sicht momentan das insgesamte Image, die Wahrnehmung von China weltweit schon wieder aufgewertet wird. Also wir hatten ja wirklich Jahre, war nicht besonders. Da hatten wir verschiedene Faktoren. Und jetzt aber, wenn man mal so ein bisschen schaut, dann sehen wir vor allem in Asien auch interessante Entwicklungen. Das waren jetzt auch ganz aktuelle Statistiken, die ich sehr interessant fand. Da ging es darum, dass man die Asian-Länder, also im Prinzip Südostasien, dass man die befragt hat, wenn du dich entscheiden müsstest sozusagen, wen würdest du wählen, China oder die USA? Und da der Vergleich 2023 zu 2024 ist nur ein Jahr, der ist super interessant. Denn da hat China erstmals wieder die USA wieder, ich habe jetzt hier nur die Statistik, aber ich glaube, vorher war immer die USA vorne. Also hat China tatsächlich die USA überholt. Es würden jetzt insgesamt in diesen Ländern 50,5% China bevorzugen 2024. Die USA logischerweise sind die übrigen 49,5%. Interessant ist, wenn man mal auf die Länderebenen schaut, denn da haben natürlich zum einen lag es daran, dass viele muslimische Länder sich momentan eher jetzt Richtung China orientieren. Ist, glaube ich, klar warum. Aber auch andere Länder wie zum Beispiel Thailand hat jetzt diese 50%-Marke überschritten. Das heißt, auch Thailand zum Beispiel ist plötzlich China positiver gegenüber eingestellt. Und auch andere Länder, wie zum Beispiel Kambodscha oder so, haben da deutliche Sprünge gemacht, sind teilweise immer noch insgesamt eher pro USA, wenn man diese Frage stellen würde, aber mit einer eher Tendenz Richtung China. Es gibt von diesen, was sind das? Da sind so 12 Länder, glaube ich. Ich schlage mal kurz, ungefähr 10. Genau, und von diesen 10 Ländern sind tatsächlich insgesamt immer noch 5 pro Amerika. Das sind Vietnam, das sind die Philippinen. Philippinen wird keinen verwundern. Kambodscha, Myanmar und Singapur. Am interessantesten ist sicherlich eigentlich Singapur hier, weil 75% der Menschen in Singapur im Prinzip von den Han-Chinesen abstammen, wenn man so möchte. Aber klar, die haben trotzdem ihr eigenes Land, ihre eigene Gesellschaft. Und Vietnam, und das ist, glaube ich, das Interessanteste, weil viele würden das gar nicht so vermuten, weil die USA hat ja noch nicht vor allzu langer Zeit in Vietnam doch erheblichen Schaden angerichtet, wo man sich bis heute natürlich fragen muss, war das so notwendig? Aber die Vietnamesen haben trotzdem gar nicht so ein schlechtes Bild von Amerikanern. Und da sehen wir einen Faktor, der bei den USA generell relativ ausgeprägt ist und wo die Chinesen eindeutig aus meiner Sicht eine Schwäche haben. Und das ist eben so ein bisschen diese Reputation des Marketing. Das China wird oft viel schlechter wahrgenommen, die USA viel besser. Ich weiß, mittlerweile gibt es auch wieder die anderen, die sagen, die USA total kritisch sehen die auch meinen Kanal sagen, feiern, weil ich halt ein bisschen USA-kritischer bin. Wobei ich ganz wichtig sage, die USA ist ein tolles Land und ich bin absolut nicht anti-amerikanisch eingestellt, wirklich nicht. Ich habe immer nur ein bisschen diese Balance, die ich wahren muss und sehe halt natürlich, dass die USA auch politisch getrieben stark gegen China schießt und versucht, gewisse Dinge einzuordnen. Das heißt nicht, dass ich jetzt per se pro oder contra bin. Ganz, ganz wichtig, um das mal zu sagen. Ich habe in den USA studiert, ich kenne viele Leute dort, ist ein absolut tolles Land. So, aber das ist so ein bisschen mal zum Vergleich und China hat da aus meiner Sicht ein Problem. Denn wir reden jetzt von Tourismus zum Beispiel. Da haben auch einige gesagt, China, die machen jetzt Visumsfreiheit, weil sie mehr Geld brauchen, weil sie mehr Touristen brauchen. Das ist natürlich Unfug. Also die ausländischen Touristen in China, die spielen im Prinzip überhaupt keine Rolle. Es geht hier vielmehr darum, dass man natürlich insgesamt sein Image aufwerten will, Geschäftsinteressen verbessern möchte oder wahren möchte und darüber hinaus natürlich insgesamt dieses Land. Wir reden ja auch von zum Beispiel dem Kapitalmarkt. Und da wissen wir ganz viel dort, was abgezogen wurde in den letzten Jahren, hängt natürlich mit Vertrauen zusammen. Und das ist nicht einfach nur ökonomisch wiederzuholen, sondern das musst du auch über sowas kriegen. Das heißt, aus meiner Sicht hat China hier einen relativ schlauen Schachzug gemacht. Zum einen natürlich bilateral mit einigen Ländern wieder mehr Schulterschluss geübt und auch teilweise gegenseitige Visaabkommen, ja, mit Europa noch nicht, ja, Europa das nicht sozusagen erwidert, aber mit Thailand, mit Malaysia, mit Singapur und so weiter, da gab es eben dann auch Reaktionen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass eben China wieder sozusagen auch einfach normaler wahrgenommen wird, wie es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten auch war, dass China eben auch natürlich eine ganz besondere Rolle hat auf dieser Welt, aber dass China eben auch einfach nur ein Land ist mit normalen Menschen und nicht irgendwie ein großes Ungeheuer, was irgendwie sich abschotten will und das sozusagen einen Alleingang macht und nebenbei noch die Welt erobert. Ja, manchmal hat man echt das Gefühl, es gibt auch irgendwie nur diese beiden Länder, ne? Also China und die USA. Und ich habe gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie sehen wir zum Beispiel China, wie blicken auch andere Asiaten auf China. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist eigentlich auch mal umgekehrt zu überlegen, wie sehen denn die Chinesen die Welt und uns? Und was wird da so eigentlich geglaubt, wahrgenommen? Ist ja auch mal nicht uninteressant, weil das natürlich auch so gewisse Handlungen dann erklärt, Verhaltensweisen, warum China sich überhaupt so verhält, wie sie es tun. Ja, natürlich gibt es da auch einige Veränderungen. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn wir hier so als Ausländer heute hinkommen, wird man eben anders behandelt. Früher hat man mehr aufgeschaut. Das hat auch finanzielle, wirtschaftliche Gründe gehabt. Aber natürlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung, wie sich die Länder verhalten haben zuletzt. Ja, dass man natürlich nicht mehr so das Ansehen hat. Aber China hat aus meiner Sicht da tatsächlich einige Parallelen zu einem anderen Land. Und das habe ich genau in der Diskussion neulich, als hier mein sozusagen Besuch da war, da habe ich natürlich auch so ein bisschen erzählt und reflektiert man. Manchmal überlegt man dann und kommt da selbst nochmal so auf Schlüsse oder formuliert Dinge aus, die man normalerweise so irgendwo präsent hat. Und dann habe ich mich auch nochmal zu dem Satz hinreißen lassen, naja, am Ende ist das wahrscheinlich so die größte Gemeinsamkeit der USA und China, dass diese beiden Länder eben eine unglaublich starke Zentralisierung, eine unglaublich starke eigene Position haben, sehr selbstzentriert sind und dadurch natürlich auch ihre ganze Verhaltensweise dementsprechend anpassen. Ja? Und wenn man so mal ein paar Punkte überlegt, wo sind denn die USA und China sich wirklich sehr, sehr ähnlich, ja, auch so ein bisschen aus dem Alltag gesprochen, dann ist es wirklich so meine Erfahrung, dass sie zum einen sehr, sehr wenig geografische Kenntnisse haben. Ja? Also der Durchschnittsamerikaner, der könnte Europa nicht auf einer Karte finden. Und auch die Chinesen kennen letztendlich die Welt nicht wirklich. Also viele Chinesen zum Beispiel kennen wirklich nur so, ich sag mal, drei Länder in Europa. Das sind England, Deutschland und Frankreich. Du wirst doch eigentlich immer, wenn einer fragt, woher du bist, wird meistens schon ein Land genannt, weil sie kein anderes kennen. Und da interessante Anekdote. Ich erzähle auch so ein bisschen aus meinen letzten Aufenthalten in China, die ja schon länger her sind. Da hatte ich, war ich an der Sprachschule und dort waren Klassenkameradin aus Tschechien und die haben relativ viel Aufmerksamkeit generell bei den Chinesen erregt und die haben natürlich mal gefragt, woher die sind. Und die haben dann gesagt, Zirke, was Tschechien heißt, das kannte aber keiner. Und haben dann immer so gesagt, ja, neben Deutschland. Und das mal so als einfach so als Einordnung. Ich weiß, Tschechien ist jetzt nicht das absolut bekannteste Land, aber man kann zumindest schon mal davon gehört haben, ja. Und das geht natürlich dann auch weiter, dass man zum Beispiel, wenn man Länder kennt, also kennt, wenn man sie gehört hat, den Namen, dass man sie dann sehr, sehr schnell mit irgendwas sehr klischeehaft verbindet. Ja, also die haben eine sehr, auch letztendlich dogmatische Weltanschauung, die Chinesen, genau wie die Amerikaner. Und auch hier ein lustiges Beispiel kann ich auch aus dieser Sprachschule bringen. Ich hatte eine Mitschülerin aus der Schweiz. Und wir mussten alle so ein bisschen vorstellen, was unsere Eltern beruflich machen. Und die Lehrerin hat dann das Mädchen sozusagen gefragt, ja, deine Eltern, die arbeiten ja bestimmt in der Bank. Und die war dann, nee, das sind Lehrer. Und die Lehrerin, also die Schullehrerin, unsere Chineslehrerin, die hat gesagt, nee, das kann nicht sein, du bist ja in der Schweiz. Irgendeiner in der Familie muss ja bei einer Bank arbeiten. Und die hat das aber ernst gemeint. Und ich musste mich sehr zusammenreißen, dass ich da nicht vom Stuhl falle. Und weil das Mädel war halt so ein bisschen perplex, wusste nicht so richtig, was sie jetzt sagen sollte. Die Lehrerin war halt total überzeugt, Schweiz, Bank. Also da sind nicht noch irgendwie mit Taschenmesser oder Käsehersteller, kam war halt alles. Also obwohl es diese Lehrerin eine gebildete Person war, ja, die ich für jetzt nicht irgendwie die Dumpfbacke halte, hat sie eben so in diesen Stereotypen drin gesessen, dass sie davon einfach ausgegangen ist. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie hier der Durchschnittswang trinkt. Und in Amerika ist es ganz genauso, wenn ihr da mit dem Durchschnitts-John redet, dann merkt ihr auch, das ist unfassbar, wie sehr ihr Weltbild eigentlich sozusagen eingefroren ist. Und da wundert man sich natürlich auch nicht, dass gerade dort so ein verzerrtes Bild herrscht, was China angeht, was dann auch manchmal nach Europa repliziert wird. Und der dritte Faktor, wo ich sage, das ist wirklich in den USA und China sehr, sehr ähnlich, das ist, dass wirklich ein sehr ethnozentrisches Weltbild vorherrscht. Also wirklich so ein, ja, es ist schon teilweise ein leichter Chauvinismus, ja, dass man sich schon auch irgendwo überlegen fühlt, weil man eben sagt, wir sind eigentlich so ein bisschen der Mittelpunkt der Welt. China heißt ja eigentlich auch, das sind, glaube ich, auch die wenigsten, man sagt ja immer das Reich der Mitte, aber es ist tatsächlich auch im Namen Zhongguo, ja, also Zhong heißt Mitte, Guo heißt Land. Übrigens die USA heißt Meiguo, das heißt schönes Land. Man weiß nicht, ob sie sich den Namen selbst gegeben haben oder ob die Chinesen das wirklich waren. Auf jeden Fall ist es in den USA auch so, dass sie sich so ein bisschen als Mittelpunkt der Welt sehen. Und man kann es auch beiden nicht komplett verübeln, denn es ist eben so, dass sie zum einen das große Bevölkerung, auch die USA ja mit über 300 Millionen jetzt nicht klein, dass sie natürlich auch eine unfassbare Marktmacht haben, einen eigenen riesigen Markt und natürlich, und das ist der Hauptfaktor, die Sprache haben. Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Amerikaner, die in ihrem ganzen Leben kein einziges Wort außerhalb des Englischen sprechen müssen. Genauso in China. Die meisten Chinesen müssen kein einziges Wort Englisch verstehen. Ja. Also ein, zwei Sätze mal, die sie irgendwie mal aufschnappen oder irgendwie so die Basics, aber sie müssen es halt theoretisch nicht und dann machst du es auch nicht. Ist übrigens in anderen asiatischen Ländern auch nicht ganz anders. Und auch da so ein bisschen, wer jetzt fragt, na, wenn ich nach China komme mit dem Englischen, also rein fürs Reisen, ich biege jetzt ganz kurz ab, komme dann wieder. Also fürs Reisen ist es in Ordnung, behaupte ich. Ja. Man kommt an Grenzen dran, was das angeht, relativ schnell, aber es ist völlig okay. Also ich habe das erste Mal, als ich zum Beispiel in Taiwan war, war das auch meine Motivation, mit Mandarin zu beginnen, weil ich gemerkt habe, es ist okay, aber es ist, ja, es gibt eben Limitierungen. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Und wenn man sich da noch so ein bisschen dafür interessiert, sagt man, okay, ich fange mal ein bisschen an, mich hier reinzuarbeiten. Ja, aber für eine Reise, nee, macht keinen Sinn. Und das ist einfach auch in diesem Sinne letztendlich so, dass man da zurechtkommt. Umso länger man hier lebt, umso mehr sollte man es machen. Einmal braucht man es wirklich, ja, wenn du irgendwelche Verträge natürlich machst, wie ich. Oder die Apps auch im Chinesischen benutzen willst oder dich ein bisschen integrieren willst, gar keine Frage. So. Aber theoretisch geht das. Und in anderen asiatischen Ländern ist es ja auch so, dass die ihre eigenen sozusagen ein bisschen Systeme haben. Also wenn du nach Korea kommst, da spricht auch fast niemand Englisch. Ja. Also das sind nicht die einzigen Länder, die so stark an ihrer eigenen Kultur und Sprache hängen. Aber es sind eben halt mit Abstand die größten. Deswegen können sie es sozusagen auch leisten, und sind da auch, was die Sprache angeht, doch sehr, sehr autonom aufgestellt, um es mal positiv zu formulieren. Wo liegen aber vielleicht die Unterschiede? Also die Gemeinsamkeit, so ein bisschen dieses dogmatische, ethnozentrische. Aber wo liegen eigentlich die Unterschiede? Wenn man jetzt sagt, wo sehe ich ja doch mal ganz anders? Und das ist letztendlich, dass die Chinesen, und das unterschätzen wir oft, uns, ich spreche jetzt nicht über Amerikaner, aber vor allem wesentlich besser kennen und verstehen. Das sagt der eine andere. Weiß ich nicht. Wie sollen sie das denn machen? Ja, ist ganz einfach. Zum einen ist es natürlich so, dass ganz, ganz viele Chinesen im Ausland studiert haben. In den USA, in England, in Australien. Das heißt, sie verstehen mehr von unserer Kultur, mehr von der Wirtschaft. Auch ganz viele hohe chinesische Politiker, Wirtschaftsbosse, die haben alle, vor allem in den USA, studiert. Wie viele Top-Manager, Top-Politiker aus den USA haben wohl in China studiert? Genau. Wahrscheinlich kein einziger. Und das unterschätzt man so ein bisschen. Das heißt, es ist durchaus so, dass hier mehr Verständnis in China herrscht und dass die uns wesentlich besser kennen. Ja? Natürlich auch ein bisschen aus dem heraus, dass wir offener sind, auch jetzt wirtschaftlicher, und die Chinesen protektionistisch. Aber das ist ja nicht der, das ist ja nicht der einzige Grund, ja. Und das andere ist natürlich, ich habe jetzt gerade gesagt, okay, die Chinesen sind jetzt nicht so super fit im Englischen, aber sie können natürlich eher Englisch als der Amerikaner Chinesisch. Das ist ja auch klar. Weil sie natürlich in der Schule schon ein bisschen lernen teilweise, weil es natürlich auch viele gibt, die sich dafür interessieren. Es gibt viele, die auch YouTube schauen, die Facebook nutzen, die auch in irgendeiner Form, sei es Netflix oder was auch immer, die amerikanischen Content oder auch manchmal aus Europa schauen. Umgedreht ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Es gibt so gut wie niemanden, selbst ich, der sich ja insgesamt für China sehr, sehr stark interessiert, der auch die Sprache lernt. Selbst ich muss sagen, ich schaue fast keine chinesischen Serien, Shows und so weiter, weil das einfach ist, was für mich nicht interessant ist. Also das ist, wäre dann nur, um die Sprache zu lernen, da kann ich auch was anderes schauen. Also das ist einfach so, dass da sozusagen diese Kluft zu groß ist. Und das heißt, wir können am Ende China da noch viel schwieriger beurteilen und also aufgrund der Sprache, weil es sehr, sehr wenige im Vergleich gibt, die eben Chinesisch können. Und auch da bin ich überzeugt von, die chinesische Kultur und die Mentalität ist komplexer. Wir reden hier über eine Kultur, die mehrere tausend Jahre alt ist, gegen halt ein paar Jahrhunderte. Und dementsprechend ist es auch viel schwieriger, das wirklich zu verstehen, zu durchdringen. Das hat man auch gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass man da falsche Erwartungen hatte, dass viele gedacht haben, China wird sich uns anpassen oder wird, also ob das jetzt demokratische Werte sind oder was auch immer. Und da hat man China völlig falsch eingeschätzt. Das hat zu einer großen Enttäuschung geführt, die jetzt dann auch viele dazu bewegt hat, zum Beispiel im Aktienmarkt Geld abzuziehen, weil sie da irgendwie nicht mehr mit klar gekommen sind. Ich habe es auch auf anderen Ebenen, wo man gesagt hat, ja, China entwickelt sich so und so in diese falsche Richtung, wo man denkt, sie haben sich eigentlich nie wirklich zu uns hin bewegt kulturell. Ja, sie haben natürlich gewisse Annäherungen gemacht, auch durch den WTO-Beitritt und so weiter, aber sie haben sich nie wirklich jetzt an den Westen orientiert, dass sie genauso werden wollen, dass sie die Werte annehmen. Das hat man auch völlig falsch verstanden. Ja. Also das sind so ein bisschen auch die Unterschiede und deshalb aus meiner Sicht ist es natürlich schon so, dass die Chinesen uns wesentlich besser verstehen als wir sie. Ich versuche natürlich hier in dem Podcast dazu beizutragen, dass du und letztendlich auch ich, wenn ich hier die Sachen aufarbeite, dass wir alle zusammen China ein bisschen besser verstehen, diese hochkomplexe Mentalität und Kultur und dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir unsere Beziehung natürlich auch mit China irgendwo verbessern und für viele von uns ist es einfach auch ein Stück weit wichtig oder einfach nur interessant und du weißt, wenn du das weiter hier verfolgen willst, mach das unbedingt mit einem Abo auf deiner Podcast-App oder wo auch immer du den Podcast konsumierst und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis dahin, mach's gut. Xia, hui, xian.